HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Am Mittwoch nächste Woche brauchen wir eine Lösung. Da stehen Sie mit zwei Sporttaschen auf der Straße und wissen nicht, wo Sie übernachten sollen.
Als meine Eltern mich rausgeschmissen haben, wollte kein Amt für mich zuständig sein, weil ich in kein Muster reinpasse. Kriege ich auch weiterhin keine Unterstützung vom Staat und dadurch stehe ich zurzeit komplett ohne Mittel da.
Wir sind weitgehend Polen und auch Russen und da ist Dennis und ich, wir sind Deutsche, aber das sind ganz arme Menschen, die, also das Obdach nimmt sie nicht auf, das ist ja total überfüllt.
Das heißt, wo schläfst du zum Beispiel nachts? Wir haben jetzt Winter.
Ich habe mir gerade ein Zelt gekauft von der Jugendwerkstatt und da bin ich gerade.
Okay.
Im Wald halt. Ich war im Gefängnis vorher, hab 3 Jahre gesessen und hab danach nicht mehr auf die Füße gefunden.
Mein Traum ist ja, wenn ich gesund bin mit den Beinen, langsam Geld schon, Job suche und Wohnung.
Eine Matte, eine Decke, 2 Plastiktüten. So schlafen sie in Hauseingängen, Geschäftspassagen oder in den B-Ebenen der U-Bahn-Station. Ein solches Dach über dem Kopf ist immer noch besser als gar keins, vor allem im Winter. Über 50.000 Menschen leben nach Schätzungen in Deutschland auf der Straße. Sie sind obdachlos. Draußen vor der Tür, obdachlos in Deutschland, haben wir heute getitelt und lehnen uns damit an eine literarische Schilderung dieser verzweifelten Situation, die der Schriftsteller Wolfgang Borchert allerdings in der Mitte der 40er Jahre niederschrieb.
Ein Mann kommt nach Deutschland und da erlebt er einen ganz tollen Film. Er muss sich während der Vorstellung mehrmals in den Arm kneifen, denn er weiß nicht, ob er wacht oder träumt. Aber dann sieht er, dass es rechts und links neben ihm noch mehr Leute gibt, die alle dasselbe erleben. Und er denkt, dass es dann doch wohl die Wahrheit sein muss. Ja, und als er dann am Schluss mit leerem Magen und kalten Füßen wieder auf der Straße steht, merkt er, dass es eigentlich nur ein ganz alltäglicher Film war. Ein ganz alltäglicher Film. Von einem Mann, der nach Hause kommt. Einer von denen. Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen, nachts im Regen, auf der Straße. Das ist ihr Deutschland.
Borcherts Drama spielt in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wirklich fast kein Stein mehr auf dem anderen war in Deutschland. Heute, fast genau 70 Jahre später, zählt Deutschland zu den reichsten Ländern. Und trotzdem sterben jeden Winter Menschen auf der Straße, sie erfrieren. Dabei sind die Obdachlosen nur die sichtbare Spitze einer dramatischen Entwicklung. Weit mehr Menschen sind ohne Wohnung, insgesamt geschätzt über 800.000 in Deutschland. Im Vergleich zu 2014 hat sich ihre Zahl damit mehr als verdoppelt. Wer Glück hat, kommt bei Bekannten unter, lebt in Notunterkünften, Übergangswohnungen oder im Wohnwagen. Die Zuwanderung aus anderen EU- und Nicht-EU-Ländern hat die Wohnungsnot noch dramatischer werden lassen. Jetzt zeigen politische und strukturelle Fehlentscheidungen der Vergangenheit erst recht ihre Folgen. Wo gibt es noch bezahlbaren Wohnraum und welchen Stellenwert hat Armutsbekämpfung auf der politischen Agenda? Darüber werden wir sprechen, aber vor allem werden wir uns auch denen zuwenden, über die sonst nur gesprochen wird. Silke Sutter hat in Darmstadt einen Obdachlosen getroffen.
Ich heiße Stiefel, bin 25 Jahre alt und die Situation ist kompliziert.
Ich treffe den jungen Mann am Europaplatz in Darmstadt. Es ist Sonntagmittag, 13 Uhr, gerade mal 4 Grad sind es draußen und es regnet in Strömen. Trotzdem, die freiwilligen Helfer der Bürgerinitiative Obdachlosen helfen, verteilen wie jeden Sonntag warmes Essen und Kleidung an Obdachlose und Bedürftige. Auch an Stiefel. Auf die Frage, warum er hier sei, erzählt er mir Folgendes.
Als meine Eltern mich rausgeschmissen haben, wollte kein Amt für mich zuständig sein. Wenn es dann darum geht, bist du erwachsen oder nicht, dann ist an jeder Stelle eine andere Aussage. Mit 18 sind sie noch nicht erwachsen, sie haben da noch keinen Anspruch drauf. Mit 18 sind sie schon erwachsen, sie haben bei uns keinen Anspruch.
Seit seiner Jugend ist Stiefel nach eigener Aussage Opfer des Behördenwirrwarrs. Mit 18 habe sich niemand für ihn verantwortlich gefühlt. Es sei ein harter Kampf gewesen, bis sich das Jobcenter für ihn interessiert habe. Er findet eine Wohnung, mit einem Job habe es aber nie so richtig geklappt.
Die Firma, in der ich gearbeitet habe, kam mit meinem Aussehen nicht klar und ich habe mich versucht anzupassen. Und irgendwann haben sie gesagt, tut uns leid, sie passen nicht zu uns.
Stiefel erzählt mir, er sei krank, habe psychische Probleme. Eine Zeit lang lebt er von Hartz IV. Wegen einer Haftstrafe bekommt er jetzt aber auch diese Hilfe nicht mehr.
Ich saß vor 3 Monaten im Gefängnis, weil illegaler Waffenbesitz. Ich wurde fast abgestochen, wurde von der Polizei im Stich gelassen. Also habe ich mich selbst bewaffnet. Das hat die Polizei bei mir gefunden und da hatten sie plötzlich Zeit für mich.
Sein Vermieter kündigt ihm schließlich die Wohnung. Kein Job, keine Wohnung, keine Perspektive. Und das mit gerade mal 25. Auf die Frage, wie er sich fühle, antwortet Stiefel knapp.
Ziemlich beschissen, darf ich das so sagen? Also, ja.
Seit Jahren hängt der junge Mann in der Luft. Ob sich daran bald was ändern wird? Er selbst hat wenig Hoffnung.
Weil ich in kein Muster reinpasse, kriege ich auch weiterhin keine Unterstützung vom Staat. Und dadurch stehe ich zurzeit komplett ohne Mittel da. Ja, das ist so meine Situation.
Silke Sutter über Stiefel, einen Obdachlosen aus Darmstadt, Mitte 20. Richard Brox, Sie waren Anfang 20, als Sie die Wohnung verloren. Erkennen Sie Parallelen zum eben gehörten Beispiel?
Ja, auf jeden Fall. Also die Hilflosigkeit, wenn man als junger Mensch auf der Straße landet, ist nach wie vor heute auch noch da, weil viele Ämter davon ausgehen, dass ein junger Mensch mit 18, 19 Jahren sich noch selbst aus dem Elend herausholen kann, im Gegensatz zu vielen älteren Menschen. Und das ist leider auch damals bei mir in Mannheim gewesen. Auch da wurde mir die Wohnung geräumt. Man hat also, jeder Hilferuf von mir ist da verhallt, man hat mir nicht geholfen und ich sehe das auch bei ihm ähnlich so, ich sehe das auch bei vielen anderen Obdachlosen, vor allem bei jungen Menschen, bei noch heranwachsenden Menschen, dass die von den Ämtern alleine gelassen werden, wie gesagt, weil man davon ausgeht, der junge Mann kann sich eher noch aus dem Tal herausholen als viele Ältere und das ist gerade grundverkehrt.
Das heißt, auch die Hilfe, die es gibt, von der wir auch in der Sendung noch berichten werden im Lauf der nächsten Stunde, hat Ihnen nicht helfen können?
Nein, also die Hilfe, die man mir damals angeboten hatte, war lediglich in eine Notunterkunft nach der Zwangsräumung der Wohnung. Und in der Notunterkunft sind mir dann die letzten 2 Tüten, die ich als habe noch gehabt habe, auch gestohlen worden. Insofern würde ich sagen, als junger Mensch obdachlos zu werden, ist sehr gefährlich und ich würde jedem anraten, bevor man obdachlos wird, alles auszuloten, was geht, wo man anderweitig unterkommt, zum Beispiel Couchsurfing, dass man bei Bekannten unterkommt, bei Freunden unterkommt. Und wenn man wirklich auf der Straße gelandet ist, würde ich empfehlen, heutzutage dringendst Beratungsstellen, Anlaufstellen für Wohnungslose anzulaufen, keine Scham zu haben, sondern direkt dorthin zu gehen und nicht erst warten, bis man wirklich auf der Straße so weit unten ist, dass niemand mehr mit jemandem was zu tun haben will.
Das war bei Ihnen dann zeitweise so?
Ja, bei mir war es so gewesen, dass die ersten Wochen nach der Zwangsräumung auch bei den Ämtern so war, dass also keiner mir helfen wollte. Alles wurde abgelehnt und dadurch wurde alles noch schlimmer. Ne? Und die Situation war zum Schluss so prekär, dass ich 1989 dann von der Stadt Mannheim weg bin, Langzeittherapien alles gemacht habe, dass außerhalb von Mannheim, weil in Mannheim damals für mich nichts mehr möglich war. Die Ämter haben sich komplett quergestellt. Das ist auch bei dem jungen Mann so. Ich kann nur sagen, was dann entsteht, ist eine Hilflosigkeit, die man empfindet. Man verliert die Hoffnung, die Zuversicht und letztendlich, je tiefer man auf der Straße runterrutscht, in der Leiter nach unten, umso schlimmer ist dann auch das Bild nach außen hin. Man will mit dir als Mensch nichts mehr zu tun haben. Man hat dir komplett jede Würde weggenommen.
Dann kam, natürlich hatten Sie keinen Job, es kamen Drogen dazu. Sie haben ja über 30 Jahre lang auf der Straße gelebt. Gab es denn auch Zeiten, Sie sind ja dann durch ganz Deutschland getourt, wo Sie gesagt haben, ach, da habe ich jetzt aber auch eine Freiheit, die hat was?
Ja, natürlich. Ich muss sagen, das Wegrennen aus Mannheim hat ja auch was mit einem Stück weit Zigeunerleben zu tun gehabt, dass ich ja irgendwie angefangen habe, gerne zu leben. Und dieses Umherreisen heute hier, morgen dort, war auch ein Stück Befreiungskampf. Wenn ich mir vorstelle, was ich in Mannheim damals alles erlebt habe, von der Kindheit an, und alle Ämter dort grundlegend nur versagt haben, kann ich sagen, war die Straßenbefreiungskampf. Mein Kopf wurde dadurch frei und ich konnte mich, wie soll ich sagen, befreien von der Altlast, die in Mannheim um mich herum gewesen war. Und das kann ich auch dem jungen Mann in Darmstadt nur empfehlen, dass er einfach versucht, mal in eine andere Stadt zu gehen neue Hilfewege zu suchen, obwohl es in Darmstadt natürlich auch und im ganzen Rhein-Main-Raum eigentlich gute Möglichkeiten gibt. Aber ich würde ihm anraten, einfach mal aus der Ecke rauszugehen, mal woanders hinzugehen und einfach mal einen Neustart zu machen in der Fremde. Weil einen Neustart kann man immer machen.
Man merkt schon, Sie geben Ratschläge, da kommen wir später noch genauer drauf. Ich würde gerne noch mal einen Moment beim Leben auf der Straße bleiben. Ist das denn eine ganz eigene Community, eine eigene Szene? Sie sagen ja, irgendwann bewegt man sich auch da in festen Strukturen. Man hat die gleichen Probleme, man hilft sich?
Ja, ich will mal unter Vorbehalt sagen, man ist auf jeden Fall sozial vernetzt, das mit Sicherheit, weil auf der Straße sind Informationen wichtig zum Überleben. Aber was viel wichtiger ist, so konkrete Freundschaften auf der Straße gibt es nicht. Es gibt Gruppenbildungen, Alkoholiker mit Alkoholiker, Junkies mit Junkies und so weiter. Und darüber hinaus knüpft man halt den Kontakt, wie weit man eben aus dieser Szene auch raus will, für sich selbst sorgen will. Ich persönlich kann nur empfehlen, wichtig ist es, Informationen zu sammeln. Das ist Überlebenshilfe pur, das ist Lebenshilfe. Und was wichtig ist, auch Hilfe von anderen anzunehmen, auch mal bereit zu sein, auf andere zuzugehen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Denn was der junge Mann braucht, ist meiner Ansicht nach Unterstützung, aus diesem Kreislauf, in dem er momentan drin ist, wieder herauszukommen. Mhm. Denn er ist jung, ich bin hundertprozentig überzeugt, er besitzt Talente, wie jeder andere Mensch übrigens auch. Und wenn man diese fördern würde, würde es der ganzen Gesellschaft zugutekommen. Mhm.
Hilft es dann aber auch auf der Straße zusammenzuhalten, um sich vor Gewalt zum Beispiel zu schützen?
Ja, unter Umständen. Es gibt so Punker-Szenen, ne, wo gerade junge Leute dort Unterschlupf finden. Das sind vor allem Menschen, die, wenn sie alleine sind, hochgradig gefährdet sind vor Gewaltattacken, vor Übergriffen, auch anderer Art. Und da ist natürlich so eine Gruppenbildung natürlich schon sinnvoll. Also man muss sagen, diese Punker-Szene ist wirklich lobenswert, aus dem einfachen Grunde, weil sie sich in der Gruppe schützen kann.
Und Sie selber haben aber auch, Sie selber haben Gewalt da auch erlebt.
Ja, ich habe 2009 einmal heftig Gewalt erlebt. Da war ich mit einem Berberkollegen auf der Straße unterwegs, also ein Kollege von der Straße, und der hat herumgesponnen. Nachts sind wir dann auf der Platte, also draußen übernachten, sind wir dann überfallen worden und sind übelst zusammengeschlagen worden. Und das ist halt, wissen Sie, wenn Sie auf der Straße leben, Sie haben keine Verwöhnaromen, Sie haben kein Rückzugsfeld, Sie leben offen, Sie haben keine Tür, wo Sie hinter sich zumachen können. Was andere machen können, ist Ihnen nicht gegeben. Das hat zur Folge, dass letztendlich Sie so frei leben, dass in der Freiheit, die Sie haben, aber auch die Gefahr vor jeder Gefahr drinsteckt.
Gerade, Herr Brox, nehmen Sie eine Auszeit von der Obdachlosigkeit, haben vorübergehend ein Dach über dem Kopf, eine Wohnung, damit Sie Ihre Biografie schreiben konnten. Über die reden wir dann gleich noch. Vielen Dank bis hierhin, Richard Brox, der auch ehrenamtliche Hilfe für andere Obdachlose leistet. Darüber gleich mehr. Draußen vor der Tür, Obdachlos in Deutschland, der Tag in HR2 Kultur.
Durch das geöffnete Tor in die Freiheit. Zu Ende ist die Verwahrung wie ein Gepäckstück. Nichts wurde vollzogen, vieles zerstört. Langsam gehe ich durch die Straße, sehe Menschen. Sie kennen mich nicht. Doch wüssten sie, woher ich komme, würden sie mich nicht kennen wollen. Ein Würstchen stillt den Hunger, das Hirn ist leer. Die Seele bleibt einsam. Ich gehe in eine Kneipe und drücke eine alte Platte gleich viermal. »I love my wife«. Ich liebe meine Frau und frag mich, wo sie ist. Langsam gehe ich noch einmal durch die Straßen zur Anstalt zurück und schaue lange hinauf, denn in den Fenstern ist noch Licht.
Hans-Joachim Gappert schrieb diese Zeilen unter dem Titel »Die Entlassung«. Gefunden haben wir es in dem Band »Arme habt ihr alle Zeit«, in dem unter anderem Gedichte von Obdachlosen veröffentlicht sind. HR2 der Tag. Wieder in das richtige Leben zurückfinden. Dabei muss doch den Obdachlosen geholfen werden. Das ist der erste Impuls, den man hat, wenn man über Hilfe für Menschen ohne Dach über dem Kopf nachdenkt. Das gestaltet sich jedoch oft schwierig. Erstmal müssen Sozialarbeiter die Menschen antreffen. Es muss eine Bereitschaft da sein, Unterstützung anzunehmen. Und dann fehlt es in vielen Gegenden Deutschlands auch schlichtweg an Wohnungen. All das werden wir uns in dieser Sendung näher anschauen. Aber auch, wo und wie bei all diesen Widrigkeiten trotzdem wirksam geholfen wird. Zum Beispiel in Frankfurt-Nied.
Kemal Dinscher ist Mitte 40. Jahrelang war er freiberuflich tätig. Doch dann hatte er einige Schicksalsschläge, wie er es selbst nennt, auch gesundheitlich. Seit 6 Jahren sucht er eine Wohnung, ist immer wieder bei Verwandten und Freunden untergekommen. Seit 3 Wochen lebt er nun in einem der beiden Wohnwagen, die im Garten der Kirchengemeinde St. Markus in Frankfurt-Nied stehen.
Am Anfang war das für mich psychologisch ziemlich schwierig, mich da irgendwie einzuleben, aber ich sehe das irgendwie mittlerweile als so eine Übergangsphase. Ne? Ich war auch ungefähr 2 Wochen lang in der Notunterkunft im Frankfurter Hauptbahnhof und wegen meiner Krankheit war es für mich sehr, sehr unerträglich. Daher bin ich glücklich, überhaupt hier was gefunden zu haben. Ja.
Betreut wird er von Silke Umbach. Sie ist Sozialarbeiterin der Caritas in Frankfurt. Seit 3 Jahren kümmert sie sich um Herauswagen, das Wohnwagenangebot der Caritas für wohnungslose Menschen.
Der Name ist hier Programm.
Das Herauswagen, neue Schritte wagen, neue Schritte gehen, das erfordert Mut. Mut, neue Schritte zu wagen. Für wohnungslose Menschen, wohnungslose Paare bieten wir eine Unterkunft in einem Wohnwagen an, kooperieren dann mit 11 Kirchengemeinden, mit 2 Einrichtungen des Caritasverbandes und bekommen von ihnen die Standplätze.
Die Caritas bietet in Frankfurt zurzeit 32 Menschen einen Wohnwagenplatz und hilft ihnen, eine neue Perspektive zu entwickeln. Dafür ist sie natürlich auf Kirchengemeinden wie die von St. Markus in Frankfurt-Nied angewiesen. Die Gemeinde hilft gerne, sagt Pastoralreferent Ralf Alpensöder.
Wir sind der Diakonie verpflichtet, eine der Säulen der Kirche und Obdachlosen Zukunft geben. Und das ist, glaube ich, ein zutiefst christliches Motiv. Es gibt Zukunft, dass man dann eine Chance hat.
Seit über 25 Jahren gibt es diese Wohnwagen in Frankfurt schon. Und so lange setzt sich auch Wilhelm Lindenberg für sie ein, heute Vorsitzender des Caritas-Ausschusses von St. Markus.
Ich wünschte mir, dass weitere Kirchengemeinden Raum zur Verfügung stellen, um die Wohnwagen hier unterstellen zu können. Es ist ja nur eine Übergangsphase. Also die Wohnwagen sind kein Dauerzustand für eine einzelne Person, sondern maximal 1 Jahr sind die hier belegt und dann ist meist die Möglichkeit gegeben, dass eine Wohnung dann gefunden wird.
Auch Wohnwagenbewohner Kemal Dinscher hofft, dass er auf Dauer eine eigene Wohnung findet.
Ich bemühe mich drum. Ich habe zum Glück einige feste Ansprechpartner bei den Wohngesellschaften und lebe jetzt mit der Hoffnung, dass ich innerhalb von kürzester Zeit etwas bekomme. Ja.
Jutta Nieswand über ein Wohnwagenhilfeprojekt, das für immerhin 32 obdachlose Menschen in Frankfurt auch in diesem Winter ein erster Schritt sein kann zur Normalität. Noch einmal Richard Brocks, lange Jahre obdachlos. Sie kümmern sich ehrenamtlich um andere Obdachlose, helfen mit Informationen im Internet, anderen Obdachlosen auf der Straße zurechtzukommen. Woher nehmen Sie die Kraft?
Die Kraft nehme ich daraus, weil mir sehr viel auf der Straße von fremden Menschen geholfen worden ist. In Situationen, wo ich niemals damit gerechnet habe, auch von Menschen, denen man das gar nicht zutraut. Und daher bin ich irgendwann mal vor mindestens 10 Jahren sozusagen auf den Gedankengang gekommen, man kann nicht nur immer nur nehmen, man muss auch mal was geben. Und dieses Geben können hat mich dann mit Freude im Herzen erfüllt, dass ich mittlerweile auf meiner Internetseite ohne Wohnung minus was nun über 1000 Adressen deutschlandweit gebe, von anlaufenden Beratungsstellen, von Tagesaufenthalten, von Wärmestuben, von Übernachtungen, von Wohnheimen, von betreuten Wohnprojekten. Das sind alle Stellen, die ich in den letzten Jahren über besucht habe und kenne, auch für Hessen. In Hessen kann ich zum Beispiel das beste Wohnheim, das es gibt, das ist in Kassel von der Heilsarmee. Und wenn man zum Beispiel in den Rhein-Main-Raum geht, Franziskushaus in Hanau, das Karl-Wagner-Haus in Friedberg, das sind Vorzeigemodelle, wo ich sagen kann, hier wird dir sehr gut geholfen. Und das sind die Sachen, die ich auf meiner Internetseite preisgebe, womit ich hoffe, dass denen geholfen wird, die im Internet nach Hilfe zur Selbsthilfe suchen und die dann auch dort finden.
Was macht denn für Sie eine gute Unterkunft aus, wenn Sie sagen, das sind vorbildliche Unterkünfte? Sie haben das ja so, Sie haben ja gesagt, über 1000 Adressen, fast wie ein Hotelführer. Also Sie haben eine Menge gesehen.
Ja, also ich würde sagen, wichtig ist natürlich, dass man dort nicht belogen, betrogen und bestohlen wird, dass die Sozialarbeiter versuchen, wirklich tatsächlich zu helfen, dass man ein Einzelzimmer hat, maximal ein Zweibettzimmer, dass man was zum Essen bekommt, dass man was zum Trinken bekommt, dass man einfach versorgt ist und nicht alleine gelassen wird. Dass man dann auch eine saubere Unterkunft hat, wo man nicht am nächsten Tag noch mit Läusen oder mit Flöhe wecken muss. Ne? Und dass am nächsten Tag die Sachen noch da sind, die man am Abend noch mitgebracht hat. Dass man dort nicht zu Schaden kommt durch Gewalt oder was anderes. Ne? Und das sind nämlich gute Stellen. Und wo ich sagen kann, ein Mensch, wissen Sie, ein Mensch, der obdachlos ist, der ist ja nicht umsonst obdachlos. Da ist ja etwas passiert. Und manchmal so schwerwiegend, dass daraus psychische Erkrankungen entstehen, wie bei dem Stiefel, bei dem jungen Mann. Und ich bin der Ansicht, dass jeder Mensch, der auf der Straße lebt, hilfesuchend ist und in dem Moment auch jede Form von Hilfe verdient hat. Und manchmal muss man einem Menschen auf der Straße mehrere Chancen geben, weil eine reicht nicht, weil der Mensch, der auf der Straße lebt, hat so viele Probleme, dass das wirklich das Paket so dick ist, dass man den Menschen in Ruhe sachlich helfen muss, entgegenkommen muss und den Menschen auch zuerst mal gesund machen muss. Dann muss man ihnen das Gefühl geben der Sesshaftigkeit, dass er gebraucht wird, dass man ihn gerne hat, dass er herzlich willkommen ist, nicht nur vom Sagen, sondern auch vom Fühlen her. Du bist willkommen, dich brauchen wir, du bist als Mensch wertvoll und wichtig, das ist wichtig.
Das heißt, Sie haben nicht nur Tipps, sondern auch eine Botschaft und wollen natürlich auch aufmerksam machen auf diese Situation und auch vielleicht den Blick verändern auf Menschen, die auf der Straße leben?
Ja, selbstverständlich, das sind doch alles nur Menschen, jeder andere auch. Und gerade obdachlose Menschen, die auf der Straße leben, ob das jetzt Deutsche oder nicht Deutsche sind, spielt ja überhaupt keine Rolle. Aber jeder einzelne Mensch ist ein Gottesgeschöpf, das das Recht hat auf Selbstverwirklichung, das Recht hat auf Leben in Würde und Respekt. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass man diese Menschen jetzt gerade in der kalten Jahreszeit, Januar und Februar, dass man die nicht draußen alleine lässt. Was ich befürchte und Angst habe, sind die Kältetode, die Erfrierungstode von Obdachlosen. Und da bitte ich jede Stadt, jede Kommune, jeder Landkreis, öffnet die Kirchen, macht ein Nachtasyl für die Obdachlosen. Lasst die Obdachlosen in die Kirchen, lasst sie draußen nicht erfrieren, lasst das betreut durch ehrenamtliche Kräfte, bietet ihnen heiße Getränke an, einen Tee zum Beispiel oder eine heiße Fleischbrühe. Aber holt sie von der Straße runter. Mhm. Jeder einzelne Tote ist schon einer zu viel.
Sie, Herr Brocks, leben im Moment in einer Wohnung, weil Sie für die Arbeit am Buch Unterstützung bekommen haben. Ihr Buch, Ihre Biografie heißt Kein Dach über dem Leben. Sie haben Ihre Geschichte aufgeschrieben, auch mit Günter Wallraff zum Beispiel zusammengearbeitet. Jetzt ist dieses Wohnung oder dieses Wohnen vorübergehend. Wie wünschen Sie sich denn für sich selbst, dass es weitergeht? Was ist Ihre Perspektive?
Ja, also ich würde mir, wissen Sie, ich mache ja eine Initiative, die von diesem Buch auch getragen wird, und zwar eine hospizähnliche Betreuungsform für Obdachlose, die alleinstehend sind und die eine schwere Erkrankung wie Krebs zum Beispiel haben, ne? Hepatitis C oder HIV und das im Endstadium einer Erkrankung ist. Diese Menschen besuche ich ja deutschlandweit und das schon seit längerem. Und das kann man nur machen von einem Ort, wo man rund um die Uhr wegkommt, auch mit Fernverkehr, zum Beispiel Frankfurt am Main, Kassel oder Darmstadt, ne? Nur als Beispiel. Und das kann ich eben in Unkel am Rhein, wo ich mich jetzt befinde, eben nicht. Die Wohnung ist wunderschön und ich bin wirklich tausendfach dankbar, dass ich Günter Wallraff kenne. Und so ein Mensch wie ihn müsste es mehr geben und die Welt wäre besser. Aber das Problem ist einfach, dass ich zu weit weg sitze und ich habe so viele Obdachlose, die mich aus Krankenhäusern kontaktieren. Ich habe einen Fall gerade aktuell in Marburg an der Lahn, wo ich sagen muss, da muss ich hin, da muss ich helfen. Und das geht nur von größeren Bahnhöfen. Wenn ich heute einen Anruf bekomme, wir haben auf der Station C in Finsterwalde einen Obdachlosen, der ist im Endstadium einer Erkrankung, bekommt aber keinen Besuch. Mhm. Dann muss ich da hinfahren und was ich den Menschen gebe, ist frische Unterwäsche, frische Socken, Schlafanzug, Morgenmantel, Badelatschen, Hygieneartikel, Süßigkeiten und so weiter und begleite diesen Mensch, bis er ins Koma fällt und ich dann mit ihm den letzten Weg zum Friedhof
mache. Das machen Sie alles ehrenamtlich im Moment. Das wäre natürlich schön. Sie könnten das professionell als Job machen und dann gleichzeitig in einer festen Wohnung wohnen. Das ist Ihr Wunsch, Ihre Perspektive?
Ja, absolut. Wenn das möglich wäre, würde ich es machen.
Dann viel Glück auf diesem Weg und vielen Dank, Richard Brocks, für diese offenen Worte. Die Biografie Kein Dach über dem Leben ist gerade eben bei Rowohlt erschienen. Draußen vor der Tür, obdachlos in Deutschland, der Tag in HR2 Kultur.
Eine Wohnung ist eine Wohnung. Eine Tür hat ein Schloss. Eine Wohnung hat viele Wände. Ein Tisch hat vier Füße. Eine Wohnung hat ein Bett für die Müdigkeit und die Lust und eine Wohnung ist mehr als eine Tür mit Schloss, Wände, Tisch und Bett. Eine Wohnung ist eine Wohnung. Im Blumenkasten blüht der Jasmin.
Von Stefan Gillig noch ein Gedicht eines Obdachlosen. HR2 der Tag. Wenn man kein Dach über dem Kopf hat, ist es schon eine Hilfe, wenn man für wenige Stunden am Tag wenigstens das Dach eines anderen zum Unterschlüpfen nutzen kann. Vor allem im Winter. In Kassel bietet das die Tagesaufenthaltsstätte Panama und sie will noch viel mehr bieten, wie Michael Pschibilla berichtet, nicht nur an Weihnachten.
Das Panama ist gut besucht. Einige Gäste spielen Mensch, ärgere dich nicht. Andere unterhalten sich oder trinken eine Tasse Tee. Die Stimmung ist entspannt, ein bisschen wie in einer Jugendherberge. Aber alle hier haben eine besondere Geschichte. So wie Heiko, der derzeit in einem Container überwintert, weil er kein festes Dach über dem Kopf hat. Das Panama ist in Kassel die Tagesaufenthaltsstätte für Menschen in Not, vor allem für Obdachlose.
Das ist für mich eine Anlaufstelle. Ich kann hier sehr günstig essen. Das ist mir gesagt worden von einem Obdachlosen, der seit 30 Jahren auf der Straße lebt. Der hat mich dann halt hierhin mitgenommen. Also ich finde es gut. Für mich ist es im Moment extrem wichtig.
Heiko kommt 2 bis 3 Mal pro Woche ins Panama. Jetzt im Winter hat die Einrichtung täglich geöffnet. Hier ist es nicht nur warm und trocken, erläutert Stefan Jünemann, der Leiter.
Hier kann man reinkommen, hier kann man sich versorgen. Das heißt, man kann hier frühstücken, man bekommt Mittagessen, man kann duschen, man kann Wäsche waschen lassen. Man kann Gepäck unterstellen. Panama wird für viele auch einfach als Wohnzimmer genutzt, wo man sozialen Kontakte pflegt.
Das Panama ist in Kassel eine Institution. Getragen von einem Verein, finanziert vom Landeswohlfahrtsverband, bietet es Obdachlosen seit fast 30 Jahren die tägliche Hilfe, die sie brauchen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, sich neu einzukleiden. Die Kleiderkammer ist im Keller. Sven stöbert gerade in den Beständen.
Ja, ich habe schon was entdeckt. Ich suche halt Hose, neue Jacke, Pullover. Vielleicht noch ein paar Schuhe, wenn ich welche finde.
Das Panama hat 7 angestellte Sozialarbeiter. Sie helfen auch bei der Suche nach einer Wohnung oder bei Behördenproblemen. Außerdem gibt es etwa 40 Ehrenamtliche, die den Betrieb am Laufen halten. Ute Dexame etwa hilft regelmäßig in der Küche und bei der Essensausgabe. Und dabei, sagt die Helferin, gehe es nicht nur ums Essen.
Das Zwischenmenschliche ist ganz, ganz wichtig. Einfach da sein und die Probleme anhören, das ist das Wichtige dabei, dass man mit den Personen, die hier ankommen, auch ganz normal umgeht. Generell ist es eine herzliche Atmosphäre, es ist einfach ein angenehmes Miteinander. Es ist immer wieder eine große Familie.
Das Panama versteht sich als offene Einrichtung. Jeder kann kommen und gehen, wie er will. Niemand soll gegängelt werden, unterstreicht Leiter Stefan Jünemann. Wer den Namen der Einrichtung mit einem bekannten Kinderbuch in Verbindung bringt, liegt übrigens richtig.
Panama hat was zu tun mit dem Buch vom Janosch, Oh, wie schönes Panama, wo ja Tiger und Bär in der Welt rumreisen und dann hinterher feststellen, dass es zu Hause doch am schönsten ist. Und wir wollen den Menschen, denen wir helfen, praktisch damit ja auch ein Zuhause bieten, wenn sie auf der Straße leben und dass sie gerne wieder zu uns hinkommen können.
Für Dieter, der seit vielen Jahren kommt, erfüllt das Panama diesen Anspruch. Als er nach einer Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat ihm das Panama beim schwierigen Neustart geholfen.
Und die tun auch einiges. Zum Beispiel hat man finanzielle Probleme. Sie lassen dich nicht im Regen stehen. Also ich finde, das ist ein korrekter Verein und gut, dass es den in Kassel gibt. Wenn wir den nicht hätten, wären wir aufgeschmissen.
Dieter wird auch am 24. Dezember hier sein. An Heiligabend gibt es in Panama eine Andacht, Würstchen mit Kartoffelsalat und Gesellschaft. Denn die meisten der 80 erwarteten Gäste haben weder Familie noch Freunde, mit denen sie Weihnachten verbringen könnten. In einem Nebenraum werden bereits Geschenktüten vorbereitet, gefüllt mit kleinen Aufmerksamkeiten.
Wir packen für Heiligabend eine Tüte mit Kaffee, Brühe, Duschzeug, Süßigkeiten, selbstgestrickte Socken und Schals und Mützen. Eine Ahle Wurst darf in Nordhessen nicht fehlen.
Nicht nur an Heiligabend, auch am 1. und 2. Weihnachtstag hat das Panama in Kassel geöffnet. Für Obdachlose und andere Menschen in Not.
Michael Pschibilla über die Tagesaufenthaltsstätte Panama in Kassel. Mehr als ein Dach über dem Kopf für wenige Stunden. Jürgen Mühlfeld, Leiter des Diakoniezentrums Weser 5 in Frankfurt. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Auch bei Ihnen gibt es einen Tagestreff, auch ein Übergangswohnhaus, aber Sie gehen auch zu den Menschen auf den Straßen Frankfurts und auch am Flughafen hin. Sprechen Sie direkt an. Heißt denn helfen, Sie von der Straße wegbringen?
Also helfen heißt erstmal, dass wir, wenn wir jetzt aufsuchen, auf der Straße tätig sind, die Leute ansprechen, mit ihnen versuchen, Kontakt aufzunehmen, auch dann erstmal so eine Vertrauensebene zu entwickeln. Weil manche sind auch sehr misstrauisch den Behörden oder den Sozialarbeitern gegenüber. haben dann nicht immer gute Erfahrungen gemacht und da muss erstmal eine Vertrauensebene hergestellt werden. Und wenn die Leute dann bereit sind, mit uns in Kontakt zu treten und auch bereit sind zu äußern, was sie wollen, dann können wir ihnen erklären, was wir ihnen anbieten können. Also bei uns wird es halt dann konkret in der Weser 5 die Tagesstätte. Und dann gibt es Notschlafplätze, wo Leute, die wohnungslos sind, erstmal für 10 Tage ein Bett, ein Zimmer bekommen. Und in dieser Zeit wird dann mit dem Sozialamt geklärt, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine Unterbringung da sind. Und wenn das gewährt ist, dann wäre auch die Möglichkeit bei uns längerfristig bis zu 2 Jahre in unserem Übergangswohnhaus zu leben.
Heißt das, Dach über dem Kopf ist schon das Ziel Ihrer Arbeit? Hängt denn die Bereitschaft, sich helfen zu lassen, auch davon ab, wie jemand in diese Situation gekommen ist?
Sie hängt, glaube ich, sehr davon ab, wie lange jemand schon in dieser Situation sich befindet. Also wie lange er schon nicht mehr, ich sage jetzt mal, Normalität leben kann oder gelebt hat. Je länger das dauert, umso schwieriger ist natürlich auch wieder der Weg zurück. Und das ist dann natürlich oft nicht immer der gerade Weg, sondern kann sein, dass jemand mal eine Zeit lang bei uns wohnt, dann die Maßnahme wieder abbricht, wieder auf die Straße zurückgeht, dann beim nächsten Mal wiederkommt und dann vielleicht erst beim dritten, vierten Mal dann den Weg findet von der Straße weg. Und natürlich ist das Problem, das wir hier haben in Frankfurt, aber nicht nur in Frankfurt, sondern überall, natürlich auch Wohnungen zu finden für die Leute. Es reicht ja nicht, dass jemand eine Wohnung möchte, sondern man muss sie natürlich dann auch noch finden und die muss dann auch noch bezahlbar sein. Und das ist halt hier in Frankfurt eine ziemliche Problematik, ja.
Hm. Stellt sich das dann auch unterschiedlich dar, wie bereit die Leute sind, je nachdem, ob sie jetzt zum Beispiel in einem Park leben, in der U-Bahn oder vielleicht sogar am Flughafen, was ja relativ luxuriös ist für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Auch da gibt es ja eine ganze Reihe Obdachlose.
Der Flughafen hat halt die Besonderheit, dass man dort alles finden kann, was man zum Überleben braucht. Also man kann dort Flaschen sammeln, man kann sich tagsüber dort aufhalten, man kann dort duschen, man findet dort Toiletten. Man hat auch ein gewisses sicheres Umfeld, weil es ja überdacht ist und dort auch Security sich bewegt. Also man ist in der Öffentlichkeit und dort ist auch der Schutz der Öffentlichkeit da. Und das ist für einige Wohnungslose sehr reizvoll. Also wir gehen von 50 Leuten aus, die dauerhaft am Flughafen leben, also sozusagen den ganzen Tag dort verbringen, ihr Leben dort verbringen und bis zu 200, die regelmäßig den Flughafen aufsuchen, entweder nachts oder tagsüber, aber dann doch immer wieder auch sich von dort wegbewegen. Und Ziel ist natürlich auch dort, die Menschen zu motivieren, den Flughafen zu verlassen, die Hilfeangebote, die wir in der Stadt anbieten können, anzunehmen und dort eben halt auch den Weg aus der prekären und nicht sehr angenehmen Lebenssituationen herauszufinden.
Jetzt gibt es ja schon das Klischee, die da so auf der Straße leben, die sind sowieso alle drogen- oder alkoholkrank. Wie relevant sind denn Sucht oder andere psychischen Probleme?
Die sind natürlich relevant, aber ich bin strikt gegen so eine Vereinheitlichung, dass alle Leute, die auf der Straße leben, nur deswegen auf der Straße wären, weil sie eben die und die Probleme hätten. Das wäre dann doch zu einfach, sondern wie ich vorher schon angedeutet habe, auch wenn jetzt die Leute motiviert sind und sich auf den Weg begeben, ist dann immer noch das große Problem, die Wohnung zu finden bzw. Wohnraum bereitstellen zu können, damit die Leute dann auch aus dieser Situation herauskommen. Natürlich gibt es Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung nur sehr schwer zu motivieren sind, aus dieser Situation sich herauszubewegen, weil sie dann in ihrer oft ganz eigenen Welt leben und gar nicht in der Lage sind, Hilfe anzunehmen. Mit denen ist es dann so, dass wir dann oft sehr lange, auch sehr intensive Beziehungen pflegen, dass wir die regelmäßig ansprechen, immer wieder in Kontakt treten und dann auch manchmal nie zu einem wirklichen Erfolg kommen werden. Also im Sinne von, dass die Leute jetzt von der Straße weggehen und wenigstens eine Unterkunft annehmen. Aber das ist dann ein Teil unserer Arbeit. Und wichtig ist halt, dass wir trotzdem mit den Leuten in Kontakt bleiben. Und es ist dann schon manchmal möglich, dass dann, warum auch immer, Menschen, die wir sehr lange regelmäßig betreut und angesprochen haben und nicht in der Lage und willens waren, Hilfe anzunehmen, an dem Tag X dann doch diesen Schritt machen, weil vielleicht irgendwie eine Erkrankung schwerer geworden ist, Schmerzen schlimmer geworden sind. Und dann in diesem Augenblick, dann ist es halt wichtig, da zu sein und den Weg dann zu ebnen, um die Menschen dann von der Straße zu bringen.
Mhm. Da müssen Sie dann als Helfer natürlich auch mitleben, dass man manchmal nicht helfen kann oder erst später helfen kann. Genau. Das ist dann auch ein individuelles Thema sicher, Herr Mühlfeld. Aber Sie haben eben jetzt schon mehrfach auch das strukturelle Thema angesprochen. Es gibt einfach nicht genug Wohnungen, schon gar nicht in Frankfurt, die bezahlbar sind. Wie bedeutend ist denn auch dieses Angebot von einer festen Wohnung für die Bereitschaft zur Veränderung, wenn Sie auf die Leute zugeben, auf die, die eben kein Dach über dem Kopf haben im Moment?
Also ich denke, wenn wir sagen könnten, ja, wir hätten genug Wohnungen, um die Leute direkt oder sehr schnell in Wohnungen zu vermitteln, dann glaube ich schon, dass dann auch mehr Motivation automatisch da wäre. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Also erst die Wohnung und dann die Hilfe. Das wäre dann eine andere Reihenfolge als im Moment.
Das wäre eine andere Reihenfolge. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, also dass es dieses Konzept gibt, Housing First, das in New York entwickelt wurde, das teilweise in Wien auch umgesetzt wird, wo man direkt mit den Menschen, die auf der Straße leben, denen direkt die Wohnung anbietet und dort in der Wohnung dann begleitend die Hilfe, die sie brauchen, damit sie halt diese Wohnung halten können oder überhaupt dann wieder wohnfähig werden. Das wäre natürlich durchaus überlegenswert, das auch wenn wir denn diese Wohnung hätten, auch das hier zu probieren. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass das, was wir hier anbieten, jetzt deswegen schlecht wäre, nur es wäre halt nochmal ein anderer Weg, ja, ein anderer Zugang, der, wenn wir es denn machen könnten, sicherlich auch erfolgreich sein könnte, ja, ganz bestimmt.
Und mit Wohnungen wäre die Hilfe natürlich leichter. Jürgen Mühlfeld, Leiter des Diakoniezentrums Weser 5 in Frankfurt, herzlichen Dank. Die Zahl der Menschen ohne Wohnung ist in den letzten 3 Jahren rasant angestiegen, geschätzt 860.000. Das ist eine Zahl, die um 150% höher liegt als 2014. Das hat auch mit Zuwanderung zu tun, Flüchtlingen, aber auch Zuwanderern aus anderen EU-Ländern. So wird es enger auf der Straße und in den Notunterkünften. Zu spüren ist der Verdrängungswettbewerb nicht nur, aber besonders in der deutschen Hauptstadt, die auch die Hauptstadt der Obdachlosen ist, mit geschätzt 8.000 bis 10.000 Menschen, die dort auf der Straße und in Parks leben. Anja Nehls berichtet aus Berlin.
Der Mann hat eine knallrot gefärbte Haarsträhne mitten im stoppligen Gesicht und grinst über beide Backen. In der einen Hand hält er eine Bierflasche, in der anderen eine Plastiktüte. Mittags um 1:45 steht er hinter dem Bahnhof Zoo in Berlin vor dem Eingang der Bahnhofsmission.
Ich bin zu Hause hier.
Der Mann ist 31, schwer alkohol- und drogenabhängig und einer von rund 700 Gästen, wie sie hier genannt werden, die täglich in die Bahnhofsmission kommen. Hier werden kostenlos warmes Essen, Kleidung und Schlafsäcke ausgegeben. Es gibt saubere Toiletten, Duschen und die Möglichkeit, Wäsche zu waschen. Das Hilfsangebot für Wohnungslose ist groß in Berlin, aber die Zahl ist größer und sie wächst und wächst.
Wir haben in Berlin von der Vielfalt her das beste Hilfenetz Europas. Es haut nicht mehr hin von der Anzahl der Menschen,
sagt Dieter Puhl, der Leiter der Bahnhofsmission. Es gibt schätzungsweise 8.000 bis 10.000, die in Notunterkünften oder im Freien, im Tiergarten oder unter Brücken übernachten. Vor 7 Jahren waren es erst 2.000. Seit der EU-Osterweiterung kommen immer mehr Menschen aus Osteuropa nach Deutschland, suchen hier Arbeit und ein Auskommen und scheitern aus den unterschiedlichsten Gründen. Viele campieren in Zelten, in öffentlichen Parkanlagen wie dem Berliner Tiergarten. Jahrelang habe man das geduldet, nun wird es zu viel, klagt Stefan von Dassel, der grüne Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte.
Wir möchten dann, dass diese Menschen zurückkehren in ihre Länder. Aber natürlich muss man sich auch überlegen, was ist, wenn die nicht gehen wollen? Ja, wenn die sagen, ja vielen Dank, aber ich bleib hier, weil hier geht's mir besser. Ich glaube, dann kann staatliches Handeln noch nicht aufhören. Und dann muss man auch Menschen gegebenenfalls nötigen, Deutschland zu verlassen.
Das ist nicht so einfach. Über 60% der Obdachlosen stammen aus EU-Ländern. Da Freizügigkeit herrscht, können sie sich grundsätzlich aufhalten, wo sie wollen. Man kann sie nicht abschieben, nur zur freiwilligen Rückkehr überreden. Das klappt aber eher selten, auch wenn die Bezirke die Kosten für die Rückfahrt übernehmen. Viele der Menschen haben keinen Anspruch auf Sozialleistungen und landen dann obdachlos im Park.
Der Winter ist scheiße. Kalt. Der Winter ist kalt. Schlafsack ist scheiße.
Wir sind weitgehend Polen und auch Russen und da ist Dennis und ich, wir sind Deutsche, aber das sind ganz arme Menschen, die, also das Obdach nimmt sie nicht auf, das ist ja total überfüllt, überall Pense unter der Schlafen und der Brücke und ach, Franklinstraße und Notübernachtung.
Für viele Osteuropäer ist die Situation hier immer noch besser als die in ihren Heimatländern. Sie seien nicht besser oder schlechter als andere, sagen die Mitarbeiter der Bahnhofsmission, aber bei den deutschen Obdachlosen sind sie nicht besonders willkommen.
Na, meiner Meinung nach sind die schlimmsten, weil die teilweise ja auch provozieren.
Die fragen noch nicht mal, die hauen erstmal zu und dann fragen sie. Hier am Zoologischen Garten gibt's öfter mal Streit.
Gebraucht wird eine gesamtpolitische Lösung, so Ulrike Kostka von der Caritas und fordert einen Obdachlosengipfel im Kanzleramt. Das Wohlstandsgefälle innerhalb der EU dürfe nicht das Problem der Parkanlagen und Suppenküchen sein.
Ja, es muss die Frage geklärt werden, was mit Menschen geschieht, wenn die hier landen und wenn sie keinen Zugang zur Arbeit finden. Also da ist eine Gesetzeslücke da und reine Überbrückungsleistungen und eine Rückfahrkarte helfen nicht, sondern offensichtlich bleiben die Menschen hier länger und wir müssen Verelendung vermeiden. Dieses Thema wird zunehmen und deswegen kann man es nicht einfach nur den Ehrenamtlichen überlassen, die sozialen Fragen Europas zu lösen.
Anja Nehls über die verschiedenen Gruppen von Obdachlosen, die in Berlin und anderswo mittlerweile miteinander konkurrieren. Draußen vor der Tür. Obdachlos in Deutschland, der Tag in HR2 Kultur.
Dann stehst du einmal am Ende und hast keine Bleibe, kein Brot, dann falte zufrieden die Hände, man sorgt für deine Not. Es gibt für solche Zwecke ein Asyl, da findet der Mob ein eisernes Bett, eine Decke und einen alten, blechernen Top. Hast du dein ganzes Leben geschuftet wie ein Vieh und geht's dir im Alter daneben, entlässt dich die Industrie, dann heißt es noch lang nicht, verrecke. Der Staat gibt dir sachlich und grob ein eisernes Bett, eine Decke und einen alten, blechernen Top. Manche auf diesem Planeten leben bei Sekt und Kapaun. Ja, sollen sie vielleicht dem Proleten einen Palast aufbauen? Andere verrecken im Drecke. Du hast's noch gut, na und ob. Du hast im Asyl eine Ecke, ein eisernes Bett, eine Decke und einen alten, blechernen Top. Wohltaten, Mensch, sind nichts als Dampf. Hol dir dein Recht im Klassenkampf.
Das war Tucholsky, Asyl für Obdachlose. Jetzt haben wir schon von einigen Hilfsangeboten für Menschen ohne Dach über dem Kopf gehört. Sozialarbeiter versorgen sie mit Essen, Schlafplatz oder bieten ein Wohnzimmer für tagsüber oder ein Apartment zum Übergang. Aber letztendlich bleibt die Wahrheit doch, Wohnungslosen helfen Wohnungen, und zwar bezahlbare. Daran mangelt es bekanntermaßen in den deutschen Ballungsräumen. In Hessen werden bis 2040 mehr als 500.000 Wohnungen mehr benötigt, sagt die Landesregierung. Frank Angermund über die Wohnungsnot in Frankfurt.
Frankfurt, Adickesallee. In einem unspektakulären weißen Hochhaus sitzt das Amt für Wohnungswesen. Hier können Frankfurter Bürger eine Sozialwohnung beantragen. Teilweise warten sie seit Jahren. Ihre Erfahrungsberichte klingen wie eine nüchterne Analyse der Situation auf dem Frankfurter Wohnungsmarkt.
Katastrophe. Zu teuer. Und für die Hartz-IV-Empfänger gibt es sowieso keine Wohnung.
Zurzeit nichts Möglichkeit. Das muss ich Geduld haben. So viele Einwohner in Frankfurt.
Es ist keine Wohnungen in Frankfurt möglich, sondern nur außerhalb.
Fast die Hälfte der Frankfurter Haushalte wäre aufgrund des Einkommens berechtigt, eine Sozialwohnung zu beziehen. Vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Lehrer reicht die Bandbreite. Rund 9.500 Haushalte und somit mehr als 20.000 Menschen stehen aktuell auf einer Warteliste. Unter anderem, weil sie in einer Sozialunterkunft leben, weil sie wegen des Arbeitsplatzes in einen anderen Stadtteil ziehen möchten oder ihre Wohnung zu klein wird, weil Nachwuchs erwartet wird. Unterteilt ist die Warteliste nach Dringlichkeit in drei Kategorien, sagt Marc Gellert, Sprecher des Planungsdezernats.
Wenn Sie auf dieser Warteliste stehen und nicht in der Kategorie 1 sind, also nicht die höchste Dringlichkeitsstufe haben, dann rutschen Sie nach einem Jahr automatisch eine Stufe höher, wenn der Bedarf noch besteht. Ansonsten hätten Haushalte, die in der zweiten oder dritten Dringlichkeitsstufe sind, kaum Chancen, überhaupt vermittelt zu werden.
Wer eine Sozialwohnung beantragt, der braucht Geduld oder Glück bei der eigenen Suche. Und hinter jedem Haushalt, jedem Menschen, jeder Familie steht ein persönliches Schicksal.
Ich bin seit einem Jahr Wohnungssuche. Ich bin obdachlos. Ich wohne im Hotel mit meinen Kindern, mit meinem Mann.
Aber wenn die Leute hören, dass es von Jobcenter leider bezahlt wird, weil ich musste meinen Job aufgeben im Kindergarten, weil ich erwarte mein zweites Kind, ist schwierig.
In Frankfurt gibt es zurzeit rund 32.000 Sozialwohnungen. Die Zahl kann seit kurzem stabil gehalten werden. Der drastische Rückgang der vergangenen Jahre scheint abgebremst, sagt Marc Gellert vom Planungsdezernat.
Wir arbeiten dran und es wird uns auch gelingen, diese Anzahl weiter zu erhöhen. Einerseits durch den Neubau von Sozialwohnungen, andererseits aber auch durch den Erwerb von Belegrechten.
Kauft die Stadt Frankfurt ein Belegrecht, dann zahlt sie dem Vermieter die Differenz zwischen den 5 Euro Miete pro Quadratmeter für eine Sozialwohnung und der ortsüblichen Miete. Knapp 2000 Belegrechte hat sie in den letzten 10 Jahren erworben. Außerdem besitzt die Stadt Frankfurt Sozialwohnungen in den Nachbargemeinden Offenbach, Steinbach und Maintal. Und auch diese Wohnungen werden den Antragstellern angeboten und teils abgelehnt.
Weil mein Sohn ist schulpflichtig und der hat sich gerade mal angepasst in der Schule. Ich bin alleinerziehend und meine Mama ist in der Nähe und ja, ich bräuchte etwas hier in der Nähe und ich wollte auch nicht meinen Sohn rausreißen von seinem Umfeld.
Die Wünsche und Bedürfnisse der Antragsteller treffen auf einen angespannten Sozialwohnungsmarkt in Frankfurt. Laut Planungsdezernat können die Mitarbeiter des Amts für Wohnungswesen jährlich rund 2000 Wohnungen vermitteln.
Frank Angermund über den angespannten Sozialwohnungsmarkt in Frankfurt. Professor Stefan Sell, Sozialwissenschaftler an der Hochschule Koblenz. Jetzt könnte man ja sagen, was sind die Leute denn so wählerisch? Warum wollen sie alle nach Frankfurt?
Naja, hier haben wir natürlich ein typisches Problem der massiven Ungleichverteilung. Wenn man von ganz oben auf unser Land schaut, dann muss man neben der notwendigen Diskussion über die wirklich zunehmende, grassierende Wohnungsnot gleichzeitig zur Kenntnis nehmen, dass wir Leerstände haben in den eher ländlich strukturierten Gebieten. 2 Millionen Wohnungen stehen dort leer. Und das zeigt, wir haben hier ein echtes Problem. Da, wo der Bedarf immer größer wird, das ist in den 77 Großstädten Deutschlands, von denen über 50 stark wachsende Bevölkerungszahlen haben, da fehlen vorne und hinten, wie in Frankfurt, die Wohnungen. Und in ländlichen Regionen haben wir massive Leerstände. Jetzt könnte man natürlich sagen, dann sollen die halt alle dahin, da wo die Wohnungen sind. Aber das ist eben das Problem. Die Arbeitsplätze sind eben auch in vor allem den großstädtischen Regionen.
Und viele sind dann hier verwurzelt und die Familiensituation verändert sich und man muss sich oder will sich vergrößern und schon ist das Problem da. Da will man dann nicht auch jetzt gleich 50 Kilometer weiter rausziehen. Jetzt sind gerade in Frankfurt sehr viele Luxuswohnungen entstanden in den letzten Jahren. Ist es denn an den Kommunen oder an den Landesregierungen da umzusteuern und wie könnten die das?
Ja, also hier legen Sie den Finger natürlich auf die Wunde. Wir haben es aus ökonomischer Sicht mit einem wirklich krassen Angebots-Nachfrageproblem zu tun und der Wohnungsmarkt ist zwiegespalten aus einer einzelbetriebswirtschaftlichen Sicht von einem Investor, wenn Sie Geld anlegen in diesem Bereich. Dann lohnt es sich natürlich aufgrund der hohen Margen, die man in der Vergangenheit hatte, vor allem im Premium- und Luxuswohnungssegment zu bauen. Das tun die auch. Da haben wir teilweise sogar schon Überangebote. Das wird noch richtig heftig werden, weil natürlich die Zahl derjenigen, die sich Mieten von 2000 Euro und mehr im Monat leisten können, sehr begrenzt ist. Während wir im unteren Bereich einen krassen Mangel haben und das liegt an zweierlei. Zum einen ist das Bauen an sich selber und wir brauchen ja neue Wohnungen, die bezahlbar sind, ist wirklich teuer geworden. Unter anderem durch die Bodenpreise an erster Stelle, aber auch, seien wir ehrlich, durch die Regulierung, die man in den vergangenen Jahren gemacht hat, was beispielsweise Barrierefreiheit, Energiegeschichten angeht. Das ist richtig teuer geworden und die Margen, die Gewinne, die man da realisieren kann als Investor, die sind überschaubar. Das heißt, wenn Sie klar sehen, dass wir ein Angebotsproblem haben, dann müssen wir eine Alternative zu den gewinnorientierten Anlegern haben, hier im unteren Bereich, die in großer Zahl dann die notwendigen Wohnungen schaffen. Und die fehlen uns, weil im Jahr 1990 wurde die Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft und seitdem nehmen diese Probleme auch massiv zu.
Das heißt, die alten Rezepte, sage ich mal, der Wohnungsbaugemeinnützigkeit, die es in den Nachkriegsjahren gab, müsste man jetzt eigentlich wieder rausholen?
Naja, wenn man kann ja oder man sollte ja manchmal aus der Vergangenheit lernen. Und wenn wir uns anschauen, wir hatten ja schon mal grassierende Wohnungsnot in Deutschland. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie ist es in den 50er, 60er bis in die 70er Jahre hinein gelungen, dieses Problem in den Griff zu bekommen? Im Prinzip über drei große Komponenten. Massiver sozialer Wohnungsbau, eben über gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften. Dann hatten wir gleich gleichzeitig eine Eigenheimförderung, dass Leute also sich selber ein Eigenheim auch leisten konnten, die dann natürlich Wohnungen freigemacht haben. Und wir hatten beim freifinanzierten Wohnungsbau eine degressive Abschreibung. Das ist natürlich ein starker Anreiz für Investoren. Und heute besteht eigentlich im Prinzip die Aufgabe, dass wenn wir bezahlbaren Wohnraum schaffen müssen, gerade in den Großstädten, dann müssen zum einen die Regulierungen doch deutlich zurückgefahren werden, damit man das wieder kostengünstiger hinbekommt. Die Kommunen müssten Bauland ausweisen, aber nicht nur generell, sondern sie müssten dieses Bauland dann auch binden an den sozialen Wohnungsbau oder zumindest an erhebliche Quoten wie 50% müssen dann im sozialen Wohnungsbau passieren. Und wenn man das mischen würde mit einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit, dann könnte man hier tatsächlich einen ordentlichen Schritt nach vorne tun.
Denn die Wohnungsnot hängt mit Obdachlosigkeit zusammen, hängt mit Armut zusammen. Das zeigen ja auch die neuesten Zahlen, dass rund 40% der Haushalte in Deutschland mehr als 30% ihres Nettogehaltes für Miete ausgeben. In Frankfurt ist es zum Teil mehr als die Hälfte des Einkommens. Wir haben aber vorhin jetzt auch, um nochmal auf die Obdachlosigkeit zu kommen, Herr Sell, von dem Verdrängungswettbewerb auf der Straße gehört. Die Situation wird dramatischer durch eine Zuwanderungssituation. Und vorhin hat eine Helferin gefordert, wir brauchen einen Obdachlosen-Gipfel. Das Wohlstandsgefälle innerhalb der EU kann nicht in Parkanlagen und Suppenküchen und von Ehrenamtlichen gelöst werden. Das heißt, auch die Politik muss die Augen wirklich aufmachen.
Absolut, unbedingt. Und so ein Gipfel hat natürlich erstmal prima eine psychologische Funktion, aber was so ein Gipfel leisten könnte, ist, wir brauchen ein nationales Wohnungsbauprogramm, wo eben dann die Komponenten, die ich vorhin genannt habe, verabschiedet werden müssten. Da gibt es ja auch große Widerstände von den privaten Wohnungsbauern, die da ihre Gewinne gerade machen. Nein, das müsste die Politik machen, aber man kann das drehen und wenden, wie man will. Das große Wohlstandsgefälle in der EU werden wir nicht beseitigen können. Und ich glaube, wir würden uns in die Tasche lügen, wenn wir auf der einen Seite zwar gerne die rumänischen und bulgarischen Ärztinnen und Ärzte nehmen in unseren Krankenhäusern, die hier arbeiten. Das sind über 30.000 ausländische Ärzte, die bei uns mittlerweile arbeiten. Aber die sozusagen die ganz Armen, die wollen wir nicht haben und die wollen wir abschieben. Das wird nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Das heißt, wir werden uns darauf einrichten müssen, dass dieser Sogeffekt weiter anhalten wird. Und wir müssen an das Grundproblem ran, das ist das enorme Angebotsdefizit. Wir müssen wirklich mehr Wohnungen bauen, die bezahlbar sind. Das ist eine nationale Kraftanstrengung, das darf man auch den Kommunen nicht überlassen. Und eigentlich sind die Zeiten doch gut. Das Geld an sich ist ja da oder könnte organisiert werden in diesen Zeiten.
Das ist die Frage, wenn kein bezahlbarer Wohnraum entsteht, wenn da nicht jetzt ordentlich reingebuttert wird, damit keine Armutsbekämpfung und auch in anderen Bereichen passiert, die Situation nicht angegangen wird, ist dann nicht vielleicht irgendwann auch der soziale Frieden in Gefahr?
Absolut. Ich sage, dass die Wohnungsfrage in den Großstädten und städtischen Regionen wird die soziale Frage in den vor uns liegenden Jahren, weil es ist natürlich so, Sie können die ganzen Versäumnisse, uns fallen jetzt der Rückbau des sozialen Wohnungsbaus seit den 80er Jahren, der fällt uns jetzt auf die Füße. Wir haben Zuwanderung, nicht nur aus der EU, die Flüchtlinge. Insgesamt ist das ein Problem, das können Sie auch nicht per Knopfdruck jetzt verändern. Wir müssen Notoperationen machen, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass das ein soziales Konfliktfeld wird. Und gerade bei den Hartz-IV-Empfängern, die mehrfach angesprochen worden sind in der Sendung, nur eine Zahl. Da ist es so, dass deren Mieterstattung ja gedeckelt ist. Und wir haben berechnet, dass bereits in diesem Jahr fast 600 Millionen Euro von den Hartz-IV-Empfängern aus ihren Regelleistungen, die ja wirklich knapp bemessen sind, sozusagen finanziert werden müssen, weil ein Teil der Mietkosten von den Jobcentern nicht finanziert werden. 600 Millionen Euro, die aus den Regelleistungen herausgezogen werden. Das zeigt auch, wir haben es hier wirklich auch mit einem enormen Armutsproblem zu tun.
Forderungen an die Wohnungs- und Armutspolitik von Professor Stefan Sell, Sozialwissenschaftler von der Hochschule Koblenz. Ganz herzlichen Dank.
Wie ein Blatt im Wind, hin und her getrieben. An jedem Ort unerwünscht. Platte machen. Mit einem Auge wachen, mit Gott und sich selbst im Zerwürfnis liegen, wie ein Blatt im Wind, hin und her getrieben, auf der Suche nach einem Ort und Wurzeln finden.
Und damit hatte noch einmal ein Obdachloser das Wort. Auch diese Zeilen von Hans-Joachim Gabbert wurden in dem Bändchen Arme habt ihr alle Zeit von der Edition Chrismon veröffentlicht. Und das war der Tag für heute. Draußen vor der Tür haben wir uns umgeschaut und festgestellt, nicht nur im Winter und nicht nur vor Weihnachten gibt es dort Menschen, denen dringend geholfen werden muss. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.